Ja, steht noch einmal bitte dazu auf, dass wir beten. Großer Gott, Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir und beten dich an für deine große Güte, für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Treue, Herr. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen, Gottesdienst feiern dürfen, Herr. Und wir beten darum, Herr, dass du durch dein Wort zu uns redest, Herr, dass du durch deinen Geist an unseren Herzen wirkst und dass wir verändert werden von innen heraus. Amen. Eifersucht, Unreinheit, Neid, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden, albernes Geschwätz und Witzelei, Verbreitung übler Nachrede, Verleumdung sind alles Waffen des Feindes, um eine Gemeinschaft der Kinder Gottes zu zerstören. Ist Eifersucht unter uns, zerstört es die Gemeinschaft. Ist Neid vorhanden, zerstört es die Gemeinschaft. Gibt es Zorn, zerstört es die Gemeinschaft. Gibt es albernes Geschwätz und Witzelei, zerstört es die Gemeinschaft. Und bei alledem steht die Gemeinschaft unserer Gemeinde auf dem Spiel. Bei alledem wird die Gemeinschaft unserer Gemeinde bedroht. Und all diese Dinge beschreibt die Bibel in einer Liste von Sünden. Es waren Zitate aus der Schrift. Es sind Werke des Fleisches, die die Gemeinschaft vergiften, die die Gemeinschaft zerstören. Und zum zweiten Mal fragen wir uns heute deswegen, wie sollen wir denn in unserer Gemeinschaft biblisch gesehen zusammenleben? Wie sollen wir diese Kennzeichen, die Gott von uns möchte, leben und die, die er nicht möchte, lassen? Was gehört zum Zusammenhalt unserer Gemeinde dazu? Und beim letzten Mal haben wir damit begonnen, 7 Grundlagen für das Zusammenleben der Gemeinde zu studieren. Mein Wunsch ist nach wie vor, dass wir auch heute nach der Predigt herausgehen und bereit sind, gehorsam und konsequent die Dinge umzusetzen. Das ist mein Wunsch für mich, auch für euch, dass wir das tun. Und nach der letzten Woche habe ich einiges an Feedback bekommen, positives Feedback. Und ich kann nur sagen, preist den Herrn dafür. Er arbeitet am Herzen. Das ist grandios. Und ich habe den Personen gesagt, preist den Herrn. Ihm gebührt die Ehre, weil er am Herzen wirkt. Und ich habe manchen gesagt, dann geh hin und handle so, wenn du das gut fandest. Dann geh hin und handle so. So hat Jesus es auch gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Er hat gesagt, geh hin und handle eben nicht mehr so, weil das schlecht ist. Wie auch beim letzten Mal möchte ich deswegen weitermachen mit diesem Thema und immer einen Text vorlesen, einen Text erklären und diesen Text auf unser Leben anwenden. Und auch heute werden wir wieder einen Text aus dem Epheserbrief lesen, Epheser 4, könnt ihr schon mal aufschlagen. Es wird nicht unser Haupttext sein, aber dieser Text hat einiges mit Gemeinde zu tun. Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Und er, Gott, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach seinem Maß des einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Das sind Worte unseres Gottes. Und so hat Gott jedem von uns mindestens eine Gabe gegeben, mit der du nichts anderes tun sollst, als sie für Gott und sein Reich einzusetzen. Diese Gaben dienen der Erbauung der Gemeinde. Ja, manche, lesen wir, waren Apostel, manche waren Propheten, manche sind Evangelisten, manche sind Hirten, manche sind Lehrer oder auch Hirtenlehrer. Und was für ein Ziel wird hier genannt? Warum lehren wir? Warum führen wir Hirtendienst aus? Warum sind Evangelisten da? Zur Ausrüstung der Heiligen im Dienst. Vers 12. Die Gläubigen, die Christen, die Heiligen in der Gemeinde, wir sollen zugerüstet werden für das, was wir für Gottes Reich tun. Darum lehren wir sonntags Gottes Wort, weil es uns ermutigt, weil es uns ermahnt, weil es uns zurechtbringt, weil es uns stärkt. Zur Erbauung des Leibes Christi. Die Gemeinde wird erbaut, wird gefestigt, sie wächst. Die Einheit des Glaubens wird immer stärker und wir werden immer mehr in sein Bild verwandelt. Wir werden reif, steht hier, zur vollen Reife gelangen. Und was sollen wir tun? Was steht hier? Die Wahrheit reden und wie? In Liebe. Das ist eins der Kennzeichen, die hier genannt werden, wie wir das tun. Über die Liebe haben wir letzte Woche schon ein bisschen nachgedacht. Und so wächst Gemeinde. Und deswegen rufe ich dich heute erneut auf, bewahre die Gemeinschaft des Geistes in der Gemeinde. Bewahre die Gemeinschaft. Und das tust du nicht, indem du voller Neid hier rumspazierst, indem du unbarmherzig bist, indem du albernes Geschwätz und Witzelei in den Tag legst, indem du streitest, übel nachredest, lästerst oder auch unversöhnlich lebst. Das sind alles Dinge, die die Gemeinschaft zerstören. Und darum schauen wir uns heute noch einmal die 7 Grundlagen für das Zusammenleben in der Gemeinde an. Heute leider auch wieder nur 2 weitere. Nächste Woche dann, so Gott will, und wir leben die restlichen 3. Dafür extra den Predigtermin von Niklas gebucht, dass wir die mittlerweile entstandene Trilogie dann beenden können. Und beim letzten Mal haben wir gesehen, was war nochmal der erste Punkt, wer weiß es noch?
Oh.
Handel in Liebe. Ja, Sarah hat gestern noch übersetzt, ist noch ein bisschen präsenter. Sehr gut. Aber jetzt der zweite Punkt, der ist dann ein bisschen einfacher, der klingt ähnlich.
Handle in Demut.
Handle in Demut, ganz genau. Das haben wir uns angeschaut, 1. Petrus 4, Philipper 2. Dann werden wir uns heute anschauen, halte deinen Ärger und Zorn unter Kontrolle und zügle deine Zunge. Beides etwas mit unserem Ausdruck, besonders auch unserem Mund zu tun. Und beim nächsten Mal werden wir dann 5. bis 7. strebe nach Versöhnung, gehe weise mit Lehrstreitigkeiten um und bewahre die Einheit in der Ortsgemeinde anschauen. Und erneut möchte ich daran erinnern, einfach danach zu leben, was die Schrift sagt. Jesus sagt, ihr gehorcht mein Wort, wenn ihr wahrhaft meine Jünger seid. Und wie gesagt, ich möchte keine Moral predigen, dass wir irgendwie Verhaltensweisen ändern, damit das alles besser wird hier. Darum geht es nicht. Es geht, und das werden wir heute 2-mal dick feststellen, um dein Herz. Es geht um dein Inneres, es geht um den Kern deines Wesens. Das muss verändert werden. Und wie wird dein Herz verändert? Durch Gottes Wort, durch seinen Geist. Daran ändert sich nichts, das ist so. Und deswegen predigen wir Gottes Wort und vertrauen, dass sein Geist es benutzt. Und darum lesen wir die Schrift, darum hören wir, was sie bedeutet und wenden sie an. Und so, dass unser Herz verändert wird. Und darum ist mein Ziel heute immer noch dasselbe Ziel wie beim letzten Mal, dass wir im alltäglichen Miteinander und besonders in Konfliktsituationen lernen, biblisch zu handeln. Das können wir mit diesen 7 Punkten gut lernen. Es gibt noch wesentlich mehr, hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Warum sollten wir das tun? Wir haben es gelesen, damit wir in der Einheit des Glaubens zusammenwachsen, zur Reife gelangen als Gemeinde, um letztlich für das Evangelium Seite an Seite stehend zu kämpfen. Wenn aber Konflikte eben in der Gemeinde sind, so hindert das das Zusammenwachsen, so hindert es die Einheit, die entsteht. Und in der Folge können wir nicht so gut Seite an Seite stehen und für das Evangelium kämpfen, für die Menschen kämpfen, die verloren gehen. Und darum ganz kurz, für die, die nicht da waren, die Zusammenfassung der ersten beiden Punkte, handle in Liebe. 1. Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Mindestens 12-mal im Neuen Testament finden wir den Aufruf, liebt einander. Liebt einander. Und da, wo Liebe ist und eine Menge von Sünden zudeckt, heißt es, dass wir eben nicht das Schuldenkonto des anderen aufzeigen und schreiben, ja, das hat er getan und das war wieder doof und ach. Nein, wir lassen es sein, sondern decken das zu. Und das ist eine Liebe, die wir nicht aus uns selbst heraus wirken können, sondern die uns Gott durch seinen Geist gibt. Frucht des Geistes ist Liebe. Die wächst in uns durch den Geist. Die hilft uns, über die Probleme und über die Charakterschwächen unserer Geschwister hinwegzusehen. Dass wir mit Barmherzigkeit und Milde agieren. Und das heißt nicht, dass wir über sämtliche Fehler und Sünden hinwegsehen, das hatten wir auch letztes Mal uns angeschaut, sondern dass wir auch unsere Verantwortung wahrnehmen und sagen, das ist ganz kleine Sünde, lieber Bruder, liebe Schwester. Kehre um davon. Aber die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden und sagt, hey, okay, er hat mich angegriffen. Aber ich fühle mich nicht verletzt und es erregt kein Zorn in mir und ich möchte das vergessen. Ein Konflikt wird durch diese drei Aspekte überwunden. Gebet, Geduld und Güte. Die Bibel ruft sogar zu Gebet über die Feinde auf. Warum nicht auch über das Gebet in Konflikten mit den Geschwistern? Geduld, wenn einem Unrecht getan wird, wenn man selber verletzt wird. Das heißt, aushalten, in Liebe erdulden und nicht böse zurückschlagen. Denkt an den Herrn Bodelschwingen, dem voll ins Gesicht gehauen wurde und der nicht reagiert hat, außer gesagt hat, wir haben ihn noch nicht genug geliebt. Diesen Menschen. Güte zeigen, gerade in emotionalen Stress, in Liebe zu wandeln, in Freundlichkeit den anderen zu gewinnen und nicht zu vergelten. Und gerade in Konflikten ist es so wichtig, Liebe zu üben und auch den engen Verwandten in der Herzenswohnung wohnen zu lassen, eben die Demut, handle in Demut. War der zweite Punkt, Philipper 2 haben wir ja gelesen, da ist die Kernaussage in Vers 3, dass einer in Demut den anderen höher achtet als sich selbst. Steile Aussage und deswegen habe ich dahin geschrieben noch, jeder muss Eigennutz und Ruhmsucht in der Gemeinde verurteilen, wie es in meiner Übersetzung hier heißt. Ruhmsucht und Eigennutz, das sollen wir lassen. Und das sind die beiden, die wir uns auch angeschaut haben. Und Eigennutz oder Streitsucht ist selbstsüchtiges Machtstreben, bringt nichts. Es bringt uns nicht weiter. Ruhmsucht. Stolz, Ehrgeiz, je nach Übersetzung, ist etwas, wo ich meine, etwas besser zu können oder besser zu sein. Wie kann ich stolz sein, wenn Christus demütig war? Geht nicht. Passt nicht. Stolz macht blind für die eigenen Fehler. Stolz lässt keine Korrektur zu. Keine Ermahnung, keine Veränderung. Gott hasst Stolz. Sprüche 6. Und Satan weiß, vor dem Verderben kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. Darum, jeder Eigennutz und Ruhmsucht muss in der Gemeinde verurteilt werden. Und das heißt, dass wir den anderen höher achten als uns selbst, dass wir seine Bedürfnisse wahrnehmen, dass wir ihn stärken, dass wir den anderen dienen, dass wir ihn fördern, dass wir seine Lasten mittragen. So wie Christus das mit unseren Lasten getan hat. Schau auf Christus. Er kam aus dem Paradies, er kam aus dem Himmel auf diese Erde, obwohl er Gott war. Er umgab sich mit Kranken und mit Zöllnern, mit Huren. Er wusch seinen Jüngern die Füße. Das ist Demut. Und deswegen nochmal die Frage, wie kannst du stolz sein, wenn Christus demütig war? Und das waren die beiden Aspekte beim letzten Mal, ganz kurz. Wenn wir die schon haben, haben wir schon viel gewonnen. Das ist wirklich sehr gut. Das sind, ich sag mal, zwei dieser Kernelemente, die positiven Dinge, die wir tun sollen. Und nun kommen Dinge, die wir eben lassen sollen, wo wir darauf achten sollen. Und heute haben wir ein erstes Prinzip und das ist, halte deinen Ärger und deinen Zorn unter Kontrolle. Und wir lesen Jakobus 1, die Verse 19 bis 20. Ich habe es auch hier vorne stehen. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Auch die Frauen gucken, das ist schon mal gut, auch wenn hier was von Männern steht. Das gilt natürlich auch euch. Ja, vielleicht kennst du die Geschichte von Simeon und Levi, zwei der Söhne Jakobs, die hier als Negativbeispiel angeführt werden können. Sie wurden sehr zornig, als ihre Schwester Dina vergewaltigt wurde. Sicher war ihre Empörung gerechtfertigt, aber ihre Reaktion war unkontrolliert und überstürzt. Was haben sie getan? Sie haben betrogen, sie haben eine ganze Stadt geplündert und sie haben auf brutalste Art und Weise die Männer der Stadt getötet. Das hat Gott entehrt. Jakob verurteilte später noch ihren Zorn und man kennt ja so diese Leute, die Leute hier, ich kenne die Leute hier teilweise und gerade dieser Punkt ist meistens sehr offensichtlich. Ja? Wenn Ärger, Zorn und Wut richtig rauskommt, das kriegt man direkt mit. Das kann man selten irgendwie verheimlichen und deswegen ist dieser Aufruf heute, halte Ärger und Zorn unter Kontrolle, damit das Zusammenleben unserer Gemeinschaft gefördert wird. Das liebevolle Miteinander, die Vertrautheit, der Frieden untereinander. So soll es unter uns sein und unkontrollierter Zorn zerstört es. Er verletzt andere, er schürt Konflikte. Er löst keine Probleme und er führt zu beständigem Unfrieden. Er wirkt eben nicht, wie es hier steht, Gottes Gerechtigkeit. Und oft sind es böse und unbedachte Worte, die einem so rausrutschen. Ja, so sagen wir es ja manchmal. Aber ich möchte dich auf einen Weg führen und dir sagen, hey, herausrutschen? Wo entstammen denn deine Worte? Woher kommen sie? Aus deinem Herzen. Das heißt, da ist etwas ganz tief verankert. Da ist etwas ganz tief. Natürlich gibt es auch ein Herausrutschen, man verplappert sich mal oder sonst irgendwas, klar. Aber bedenke, deine Worte kommen aus dem Herzen. Und das ist das Kernproblem, das ist das Herz. Und Sarah lacht immer, wenn ich das sage, man kann sich die Stelle gut merken, Matthäus 12, Vers 34, Matthäus 1, 2, 3, 4, ja, wer mit Zahlen gut kann, ich kann das, deswegen kann ich es mir immer gut merken, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund, Matthäus 12, Vers 34. Ich sagte zu Beginn, es geht um das Herz, es geht um den Kern. Da müssen wir anfangen zu arbeiten. Womit füllst du also dein Herz? Sind es Dinge, die ermuntern? Sind es Dinge, die trösten? Dinge, die liebevoll sind? Sind es Dinge, die wahr, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend sind? Philipper 4. Oder füllst du dein Herz mit bösen Dingen, mit kriegerischen Bildern, mit Kämpfen, mit schlechten Worten? Womit beschäftigst du dich? Das Problem beim aggressiven und unkontrollierten Zorn ist, dass es in unserer Gesellschaft oft als physisches Problem wahrgenommen wird. Ja? Wenn du ausrastest, dann kauf dir doch einen Boxsack und da haust du dann ein paar Mal rein, dann ist wieder gut. Ja, als wäre Zorn oder Ärger etwas Physisches. Kurzfristig mag das vielleicht die Symptome bekämpfen, aber es geht immer um unser Herz. Es geht um den Kern, es geht um unser Innerstes. Da sitzt das Problem. Und du siehst, es rutscht nicht einfach immer nur mal sowas raus, sondern in der Tiefe unseres Herzens ist fest verankert, was wir dem anderen entgegenwerfen, was wir ihm entgegenrufen. Und deswegen möchte ich dir sagen, tue Buße, wenn du weißt, ja, ich habe dem anderen verletzt, ich habe ihm was gesagt, das hätte ich nicht tun sollen. Tue Buße, jetzt und hier. Mach es in deinem Herzen, besprich es mit Jesus, besprich es nachher mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Ein weiterer Vers, Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Mehr als alles, was du sonst bewahren kannst, dein Haus, dein Auto, dein Boot, alles, was du bewahren kannst, ist nicht so wichtig wie dein Herz, sagt Sprüche 4, Vers 23. Wenn du dein Herz bewahrst, wenn du dein Herz mit den guten Dingen füllst, die Gottes Wort wiedergeben, die den Charakter Christi widerspiegeln, dann kann es dir helfen, den Zorn, der unkontrolliert raus will, zu bändigen. Sei langsam zum Zorn und behalte deine Äußerungen für dich. Weißt du warum? Gott ist langsam zum Zorn. Und da können wir nur sagen, Gott sei Dank ist Gott langsam zum Zorn. Wenn wir eine Sünde tun, dann hätte er das Recht und es wäre gerecht, uns zu vernichten, weil wir sein Gesetz widerstoßen. Und er sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott sei Dank ist Gott langsam zum Zorn. Warum also solltest du zornig sein dürfen, wenn Gott langsam zum Zorn ist? Wenn er es mit Bedacht tut. Und wir werden uns gleich noch anschauen, was für eine Art von Zorn Gott hat. Und deswegen ist es wichtig, und das sagt uns der Vers in Jakobus, dass wir geduldig zuhören, dass wir das schnell tun, also schnell zum Hören, dass wir bereit sind zu hören. Und nachdenken, also langsam zum Reden, dass wir nicht direkt blub, 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 blub machen und gar nicht nur nachdenken, was wir überhaupt reden. Und dass wir nicht voreilig Ärger äußern. Wenn wir noch gar nicht die ganzen Fakten kennen, wenn wir noch gar nicht wissen, dass da vielleicht ein Missverständnis vorliegt oder warum auch immer. Und gerade das Buch der Sprüche hat viel darüber zu sagen. Das Buch der Sprüche hebt den Geduldigen hervor. Er sagt, der Geduldige ist besser als ein Held. Sprüche 16. Der Geduldige ist der, der Streit beschwichtigt, der eben nicht direkt zurückprescht, sondern geduldig ist, in Liebe agieren kann und sagt, okay, ich höre mir das erstmal an. Der Geduldige ist der, der reich an Verständnis ist. Halte deinen Zorn unter Kontrolle, suche das Gespräch. Und nun bitte ich euch, noch einmal Epheser 4 aufzuschlagen, wenn ihr es schon verschlagen habt. Da wollen wir noch einen Vers lesen. Ich denke, den haben wir vielleicht alle schon mal gehört. Epheser 4, Vers 26. Epheser 4, Vers 26. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne gehe nicht unter bei eurem Zorn und gebt dem Teufel keinen Raum. Also es gibt wohl Zorn und es gibt Zorn zur Sünde. Ja? Zorn, eine normale menschliche Emotion, die sogar Gott kennt, wie gesagt, er ist aber langsam zum Zorn und groß an Güte. Ein Kind Gottes sollte genau dann empört oder auch zornig sein, wenn gottlose Auftreten und Gottes Gesetz lästern oder verlassen. Ein Beispiel ist Jesus, der in den Tempel ging, als der Tempel zu einer Räuberhöhle gemacht wurde. Und er wurde zornig, er hat die Tische umgeschmissen, er hat die verjagt, weil gegen Gottes Gesetz verstoßen wurde. Heiliger Zorn. So habe ich es einfach auch hier mal beschrieben, heiliger Zorn. Und das ist eben dieser Zorn, der sich äußert, wenn gegen Gottes Gesetz verstoßen wird. Aber unkontrollierte und unbegründete Zornesausbrüche sind sehr wohl Sünde. Ein Gläubiger muss darum lernen, diese Gefühle des Zorns unter Kontrolle zu bringen, dass der Geist mehr und mehr das kontrolliert, dass wir nicht verzehrt werden wie Feuer. Zorn zerstört jede vernünftige und konstruktive Diskussion. Und darum haben wir dieses Prinzip hier in Epheser 4, Vers 26, dass die Sonne nicht untergehe bei einem Zorn, den du vielleicht auch nur in deinem Herzen trägst, wo du verbittert bist, wo du zornig bist über dem anderen und es ihm aber nicht sagst und es steht was zwischen euch. Ich hoffe, dieses Prinzip wird in euren Ehen gelebt. Kezia und ich haben am Anfang unserer Ehe die 10 kriegerischen Regeln aufgestellt. Da haben wir uns selber, ich sag mal, Regeln aufgestellt, wo wir gesagt haben, ja, das sind gute biblische Prinzipien, die wollen wir für uns haben. Und das gehörte mit dazu, dass wir Streitigkeiten vor dem Untergang der Sonne oder vor dem Zu-Bett-Gehen regeln. Hat in sehr, sehr, sehr vielen, in den meisten Fällen eigentlich geklappt. Und das gilt nicht nur für die Gemeinde, für die Ehe, sondern auch für die Gemeinde. Dass wir das mit dem anderen klären. Dass wir auf den anderen zugehen. Und dass wir das, wo Zorn in uns ist, beseitigen und sagen, hey, die Liebe, die reicht bei mir nicht aus. Ich bin noch nicht so weit. Ich kann das nicht zudecken. Ich möchte das bitte klären mit dir. Warum nicht? Das sollen wir doch tun unter Geschwistern. Das ist grundlegend für unser Zusammenleben in der Gemeinde. Und nun drehen wir die Situation um. Auf dich kommt jemand zu, der dir mit Zorn, mit Wut, mit Ärger agiert und wo dir das entgegenschwappt. Ein biblisches Prinzip dabei ist, Sünde darf mit Sünde erwidert werden. Nein. Sünde darf nicht mit Sünde erwidert werden. Römer 12, Vers 17. Sünde darf nicht mit Sünde erwidert werden. Wenn dir Böses widerfährt, tue nicht auch Böses. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Auch Römer 12. Und wenn dir ein zorniger Mensch begegnet, so sollst du Ruhe bewahren. Sollst sanftmütig reagieren. Auch hier wieder die Sprüche. Denn eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Ja. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, ein kränkendes Wort, aber erregt Zorn. Musste ich hart lernen, gegenüber Kezia. Kränkende Worte rutschen so raus, habe ich immer gedacht. Aber irgendwo Ich weiß, woher es kommt. Ich weiß, dass ich sie damit zum Zorn oft angeregt habe. Und das ist falsch. Es ist Sünde. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Deswegen ist es wichtig, dass wir nachdenken, wie wir etwas sagen. Dass wir die Stimme senken. Das ist allein schon psychologisch, auch wenn das kein Argument sein soll, etwas, was oft hilft in Konflikten. Die Stimme zu senken, ruhig zu werden. Ein Weiser wendet Zorn ab. Ein Dummer lässt seinen Unmut freien Lauf. Sprüche 29. In dem Fall nutzt eben der Teufel den Zorn, wenn wir das rauslassen, um ein teuflisches Werk auszuführen, um etwas zu zerstören. Der Teufel hat immer das Ziel, Gottes Werk zu zerstören. Das müssen wir uns bewusst machen. Dann, wenn wir den Zorn und den Ärger unkontrolliert rauslassen. Und deswegen müssen wir uns das vor Augen führen. Wenn wir so agieren und das an den Tag legen, wie Gott eben nicht ist, dann sündigen wir. Wir verlieren Respekt gegenüber dem anderen. Und darum ist es hilfreich, eben nicht so zu reden und nicht so zu handeln, wenn wir untereinander sind und auch gar nicht in unserem Leben. Dass wir uns dem Gegenüber mitteilen. Und es kann auch notwendig sein, dass du sagst, ey, ich bin gerade so aufgewühlt. Lass uns das Gespräch bitte später machen. Dass ich nicht dir jetzt irgendwelche Dinge entgegenschmeiße, die ich hinterher bereue. Ich möchte das nicht. Das kann auch hilfreich sein, dass man sagt, ich muss mich erstmal beruhigen. Das ganze Thema soll ein Thema deines Gebets werden. Bitte den Herrn darum, dass er durch den Heiligen Geist immer mehr in dir verändert, den Charakter Gottes fördert. Höre nicht auf zu beten und lass für dich beten. Wenn du im Zorn gesündigt hast, dann bekenne das. Bete um Vergebung. Gehe auf Gott zu und gehe auf deinen Nächsten zu, gegen den du gesündigt hast. Auch wieder hier, starte ein Bibelstudium zum Thema Zorn, zum Thema Wut, zum Thema Geduld. Sprüche eignet sich sehr, sehr gut dafür. Da werdet man viel finden. Werdet ihr viel finden. Und es ist echt spannend, was die Sprüche auch gerade über dieses Thema noch so schreiben. Es waren ja nur einige Verse dazu. Zwei weitere Verse werden wir jetzt lesen in Sprüche 22. Könnt ihr schon mal aufschlagen. Kann ich nur zu ermutigen. Setzt euch hin, schlagt diese Stellen auf, nutzt Bibelserver, gebt einfach Wut ein. Da werdet ihr schon einiges finden. Systematisiert das für euch. Macht Kategorien und beschäftigt euch damit. Warum? Wenn du dich mit Gottes Wort beschäftigst, wird dein Leben verändert. Sprüche 22, eine Warnung an uns, Vers 24 und 25. Lass dich nicht ein mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schnell erregt. Verkehre nicht, damit du nicht in seine Pfade gewöhnst und an deinem Leben eine Falle stellst. Das ist eine Warnung an uns, die Menschen, die unkontrolliert den Zorn rauslassen, dass wir sie meiden. Nicht in dem Sinne, dass wir sie hassen sollen oder dass wir gar nicht mit ihnen reden sollen. Aber wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, wird das früher oder später abfärben. Das ist so. Deswegen, womit füllst du dein Herz? Das ist auch hier die Frage. Und schaut stattdessen auf dein Vorbild Jesus. Er ist geduldig mit dem Menschen, mit dir und mir. Der Zorn Gottes über die Sünder ist gerecht. Auch Jesu Zorn war gerecht im Tempel. Aber er ist geduldig. Er ist langsam zum Zorn. Warum sollten wir einen anderen Charakter an den Tag legen als unseren Herrn Jesus? Und so erlebt es auch folgender Pastor, der nach einem Zornausbruch dann die gnadenvolle Reinigung erlebt hat, dass er verstanden hat, was da wirklich in ihm vorging und dass es falsch war. Und ich lese wieder aus dem Büchlein vor, ich habe es wieder mitgebracht hier, hört ein Gleichnis. Das hört ihr jetzt, und zwar die Glocken läuten. Eben ziehe ich mir den Talar an. Agenda und Bibel liegen bereit. Plötzlich merke ich, dass der Kragen nicht in Ordnung ist. Wie ist sowas nur möglich? Gerade in diesem Augenblick bricht der Kragenknopf. Ungeduldig rufe ich meine Frau. Bitte schnell, ein Kragenknopf! Eilig durchsucht sie alle Schubladen. Noch nirgends ist ein Kragenknopf zu finden. Ich kann doch unmöglich so in die Kirche gehen. Man kann auch jetzt nicht mehr zum Kaufmann gehen. Immer noch kramt meine Frau in den Schubladen. Die Glocken hören auf zu läuten. Meine Sammlung ist dahin. Die Unruhe hat mich gepackt. Im Zorn rufe ich, sowas darf doch nicht vorkommen. Da endlich ist der Knopf gefunden. Nicht ohne Erregung betrete ich die Kirche. Die Gemeinde singt bereits, Morgenglanz der Ewigkeit. Ich kann nicht mitsingen. Unmöglich kann ich so die Kanzel besteigen.
Die Gemeinde singt.
Deiner Güte Morgentau, fall auf unserer Matt Gewissen. Lass die dürre Lebensau lauter süßen Trost genießen. Erquick uns, deine Schar, immer da. Ein Seufzer steigt aus meinem Herzen, das ist genau meine Lage. Ich schaue ins Gesangbuch. Wie viele Verse sind es denn noch? Soll ich so zum Altar gehen, so die Liturgie halten? Wie sagt doch Paulus, und hätte ich der Liebe nicht, so wäre eigentlich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Mir ist klar, dass ich die Sache sogleich in Ordnung bringen muss. Jeder Aufschub hieße dem Feind nachgeben. So schaue ich zu meiner Frau rüber und gebe ihr einen Wink. Sie kommt sofort. Als ich ihr die Hand entgegenstreckte, liest sie in meinen Augen die unausgesprochene Bitte. Die nun folgende Liturgie wurde zu einer Anbetung aus gereinigten Herzen. Zornausbruch. Ja, auch ein Pastor, das passiert. Aber der Aufruf ist, halte deinen Ärger und Zorn unter Kontrolle, wo es geht. Und wenn es nicht geht, dann bekenne das. Bringe es in Ordnung. Und damit eng verwandt, und damit kommen wir jetzt noch zum zweiten Punkt, ist der Punkt, zügle deine Zunge. Und ich denke, ihr wisst, das ist ein Bild für die Worte, die wir reden, das ist eine Metapher, die hier gebraucht wird. Zügle deine Zunge, und wir lesen Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein Konflikt kann den Mund in eine Massenvernichtungswaffe verwandeln. Ich wiederhole das nochmal. Ein Konflikt kann den Mund in eine Massenvernichtungswaffe verwandeln. Wenig ist so mächtig wie die Zunge, wie unsere Worte, die wir sprechen. Deine Worte können Gedankengebäude zum Einsturz bringen. Deine Worte können die Seele deines Gegenübers verletzen und der Vernichtung aussetzen. Deine Worte können eine ganze Gemeinde vernichten und noch weit darüber hinaus. Darum ist es auch hier wichtig, dass unsere Zunge, unsere Worte unter die Kontrolle des Heiligen Geistes gebracht werden. Das bedeutet wiederum, dass der Heilige Geist in unserem Herzen mehr entfaltet werden muss. Dass er die Rechtsentscheidungen trifft. Dass er uns das sprechen lässt, was wir in Christus-Manier sprechen sollen. Und du meinst, du dienst Gott mit deinen Taten? Das ist gut. Denn so sagt es die Bibel an manchen Stellen, der nicht nur das Wort hört, sondern auch tut, der baut sein Leben klug. Einige Verse vorher im Jakobusbrief, seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Aber Gott warnt hier dann durch Jakobus, seine Worte auch im Zaum zu halten. Angemessen zu reden, wie es sich für ein Kind Gottes gehört. Das lächerliche, weltliche Reden sein zu lassen und mit Gottes Charakter reden. Das bedeutet, dass wir Gottes Charakter, dass wir Christi Charakter kennenlernen müssen. Und das bedeutet, dass wir die Bibel studieren müssen. Das bedeutet, dass wir uns hinsetzen müssen und verstehen müssen, wie war unser Herr Jesus? Wie sollen wir sein? Und wenn du zu gut Deutsch eine Laberbacke bist und sinnloses Zeugs von dir gibst oder eben schlimmer noch, streitsüchtig, unfreundlich, wütend, zornig aufgebracht, lästernd redest, dann betrügst du dein Herz, so steht es hier. Du machst dir etwas vor, dass du Gott dienst, aber deine Worte zeigen etwas ganz anderes. Dein Herz offenbart, was wirklich in dir steckt. Es ist das Herz, Matthäus 1, 2, 3, 4. Wir haben es vorhin schon mal gehört und deswegen frage dich, was redest du den ganzen langen Tag? Wie redest du? Der Mund ist ein Fenster zu deinem Herzen. Dein Mund ist ein Fenster zu deinem Herzen. Da können die Menschen gucken, wie es in deinem Herz aussieht. Ein gutes Indiz. Und vielleicht kennst du auch folgenden Satz oder sagst ihn manchmal selber, ich habe das doch gar nicht so gemeint. Das, was du aussprichst, kommt aus deinem Herzen. Das bist du, das ist dein Wesen. Das hast du nicht so gemeint. Ja, natürlich, es gibt Versprecher. Es gibt Dinge, wo man etwas voreilig sagt.
ich habe das nicht so gemeint. Oft gebraucht man das nämlich als Ausrede, um noch so ein bisschen sich rauszuwinden. Bist du dir darüber im Bilde, dass du über deine Worte Rechenschaft ablegen musst? Matthäus 12, Vers 36. Über jedes unnütze Wort. Ich werde deinen Boden versinken, wenn ich da stehe. Und über meine Worte Rechenschaft ablegen muss. Über all den Mist, den ich von mir gebe. Über alle Worte, die ich nicht nur gebraucht habe, sondern auch schriftlich. Schriftlich sind Worte, die ich auch von mir, aus meinem Herzen verfasse. Ja, John Piper, der Prediger, sagte einmal, Facebook wird am Tage des Gerichts gegen uns verwendet werden. Denk drüber nach, was du den ganzen langen Tag an unnützen Dingen schreibst oder auch sagst. Ich werde im Boden versinken, ich weiß es. Ich hoffe, dir geht's besser. Und wenn nicht, dann lass uns ab heute gemeinsam drangehen und unsere Worte und die Art und Weise, wie wir die Worte reden, Christus gemäß lernen, sie auszusprechen und sie zu reden. Dann ist der Dienst Gottes eben nicht vergeblich. Dann ist unser Zeugnis nicht dahin. Dann zerstören wir nicht mit dem Feuer alles andere. Und erlebt es auch ein junger Mann, der im Gefängnis gelandet ist. Er hörte die Worte von Verachtung und von Vernichtung. Und das ist eine traurige Geschichte, wo man sieht, dass eine kleine Sache sehr gravierende Folgen haben kann. Ein älterer Herr wurde einmal gebeten, mit einem jungen Mann aus seiner Gemeinde zu sprechen. Er hatte seinen Chef bestohlen und ist deswegen im Gefängnis gelandet. Und der ältere Mann sagte, scheint mir, als habe ich Sie irgendwo schon mal gesehen. Sie kommen mir nicht unbekannt vor. Gewiss, antwortete der Gefangene, es sind seitdem zwar schon 10 Jahre verflossen, aber es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Ich erinnere mich noch so sehr an die Begegnung mit Ihnen. Sie sind mitverantwortlich, dass ich hier sitze. Wieso das? Fragte der Ältere. Ich habe Ihnen doch in meinem ganzen Leben nicht das geringste Unrecht getan. Der Jüngere sagte, das haben Sie nicht mit Absicht getan. Aber ich ging einst mit meinem Vater von einer Evangelisationsveranstaltung nach Hause. Und da trafen wir mit Ihnen auf dem Weg zusammen. Ich war mächtig angerührt von der Predigt und beabsichtigte, zum Prediger zu gehen und ihm mein Herz auszuschütten. Dann aber hörte ich Sie. Sie haben den Prediger lächerlich gemacht, als wäre er ungebildet, als verstehe er nicht recht zu predigen. Und das gab mir eine Abneigung gegen die gehörte Predigt. Von jener Zeit an suchte ich nicht mehr das Heil meiner Seele. Ich geriet in schlechte Gesellschaft und landete im Gefängnis. Nur wenige Worte, die ein Leben kaputt gemacht haben. Wer von uns hat nicht schon mal einen Prediger kritisiert? Bedenke, es kann gravierende Folgen haben. Jakobus 3, wir werden das noch lesen, beschreibt es als ein Höllenfeuer, von dem die Zunge entzündet wird. Lasst uns das jetzt aufschlagen, Jakobus 3. Wir lesen 12 Verse, weil sie alle über die Zunge sprechen. Es sind Verse, lasst euch nicht erschrecken, die sind wirklich heftig. Jakobus 3 beschreibt dieses böse Glied der Zunge, was eigentlich eine ganz andere Aufgabe hat. Vers 1. Werdet nicht viele Lehrer, lehren tun wir mit den Worten, mit der Zunge, meine Brüder, da ihr wisst, dass ihr ein schweres Urteil empfangen werdet. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Jetzt kommen einige Bilder. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, dass sie uns gehorchen, dann lenken wir ihren ganzen Leib. Sie auch die Schiffe, die groß sind und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns es will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch ein kleines Feuer, welchen einen großen Wald anzündet. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter uns Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und gebändigt worden, wird durch die menschliche Art.
Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater. Mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund gehen Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte so nicht sein. Krass. Einfach nur krass. Kleine Dinge, den Zaum, das Ruder, das hinten am Schiff ist und ein kleines Feuerchen. Es lenken große Dinge, das Pferd, das Schiff oder, wir sehen es gerade in Berlin, den großen Waldbrand. Wahrscheinlich irgendwo durch ein kleines Feuer entfacht. Ein ganzer Wald brennt nieder. Wie also können wir lernen, mehr und mehr die Zunge zu bändigen? Es erfordert Gebet, es erfordert Geduld, es erfordert Übung. Es erfordert ständiges Beschäftigen mit Gottes Wort. Deswegen rede ich auch immer von diesen Wortstudien, Charakterstudien. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. Das ist ein wichtiges Prinzip dabei. Dass wir erstmal nachdenken, bevor wir überhaupt losplappern. Dazu zählen auch dann aufmerksames Zuhören. Nicht unterbrechen. Fragen stellen, sowie abwarten, bevor Meinungen vorschnell geäußert werden. Keine vorschnellen Urteile fällen. All diese Dinge gehören dazu. Und auch hier, ich finde das Buch der Sprüche echt klasse. Wer seine Lippen zügelt, handelt klug. Möchtest du klug sein, dann zügel deine Lippen. Ja, die müssen wir halten. Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele. Du bewahrst deine Seele damit. Wenn du darauf achtest, was du überhaupt redest, was du sagst. Bisher haben wir hauptsächlich so um den Inhalt uns gedreht, aber auch die Art und Weise ist entscheidend. Ja? Nicht nur der Inhalt, sondern auch die Art und Weise. Und du kannst dich fragen, sind deine Worte förderlich, heilsam und ermutigend, freundlich, beherrscht und demütig? Man kann auch andere Adjektive dazu dichten, die wir irgendwo finden, natürlich, liebevoll und so weiter, aber die habe ich einfach mal aufgeschrieben. Fördern sie die Gemeinschaft? Sind sie heilsam für die Seele? Sind sie ermunternd oder ermutigend? Sind sie freundlich? Sind sie beherrscht, besonnen? Sind sie demütig oder prahlerisch? Und darum, und das Gegenteil fast, sind alle scharfen, geringschätzenden, spöttischen, beleidigenden und verletzenden Worte. Die sollten wir am besten streichen. Die sollten wir wegschaffen aus unserem Wortschatz. Heilsame Worte haben Macht, Gefühle zu beruhigen, Wunden zu heilen, Konflikte zu lösen, Gegner zu überzeugen und Menschen zusammenzubringen. Das ist grundlegend wichtig für unsere Gemeinde. Deswegen müssen wir darauf achten, diese Verhaltensweisen wie unnötiges Herumhacken auf den anderen, die Fehler des anderen suchen und ihm das vorhalten mit dem Mund, Unrechtmäßiges kritisieren, klagen, verurteilen. Das müssen wir vermeiden. Und Jakobus ruft genau dazu auf, auch in Jakobus 4 und in Jakobus 5, damit haben wir fast alle Kapitel heute mal angerissen, Jakobus 4, Vers 11, redet nicht schlecht übereinander. Redet nicht schlecht übereinander. Vier Worte, manchmal sehr schwer umzusetzen. Und das bedeutet, dass wir nicht übel über den anderen nachreden. Dass wir den anderen nicht beleidigen. Dass wir nicht abfällig über den anderen reden, so als wäre er nichts, nur weil er schwächer oder dümmer ist. Dass wir keine falsche Kritik äußern. Dass wir den Ruf des anderen nicht schädigen. Dass wir nicht schlecht reden. Dass wir nicht grundlos beschuldigen. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung übertreffe einer den anderen. Römer 12. Lass uns unsere Zungen unter die Kontrolle des Heiligen Geistes bringen. Prüfe dein Reden und die Art und Weise deines Redens. Sind deine Worte faul? Sind sie verdorben? Bedenke, es kommt aus deinem Herzen. Es zeigt deinen Herzenszustand ein Stück weit. Die das, was du sagst, zur Erbauung, bringt es dem anderen Gnade. Andernfalls sind es versündigende Worte. Es ist eine versündigende Art und Weise, die nicht die Gemeinschaft unserer Gemeinde fördert.
Und deswegen möchte ich dir noch eine Denkaufgabe mitgeben. Wie und was redet Gott? Ich werde ein paar Beispiele nennen. Es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Gott redet Wahrheit. Gott redet direkt und nicht hinterrücks. Gott redet verständlich und nicht zwiespältig oder doppeldeutig. Gott redet nicht schändlich, das heißt nicht obszön oder unangemessen. Gott redet, was notwendig ist und was gesagt werden muss. Er vermeidet fehlende Informationen, um besser dazustehen. Gott redet, um zu warnen. Gott redet, um seine Liebe kundzutun. Gott redet, um sich selbst mitzuteilen. Gott redet, um Menschen zur Buße zu führen. Gott redet, um Menschen aufzuerbauen. So redet Gott. Wie also, denkst du, solltest du reden? Anders als Gott? Gott hat uns die Zunge gegeben zur Kommunikation, dass wir uns mitteilen, dass wir auch unsere Bedürfnisse mitteilen, dass wir die Zunge nutzen, um Gott zu loben und nicht zu fluchen. Unsere Zunge, damit wir dem anderen erbauen können. Und deswegen werden wir jetzt noch in Kürze, und damit komme ich auch langsam zum Schluss, drei Spezialgebiete abklappern, die genau dieses Thema betreffen. Das eine ist im Sprachgebrauch Klatsch und Tratsch, ich nenne es beim biblischen Namen Lästerung. Wenn wir lästern, wenn wir Mist verbreiten. Das ist ein Werk des Fleisches. Es bewirkt Chaos, es bewirkt Unfrieden. Um das zu vermeiden, ist es wichtig, dass wir es in der Gemeinde schnellstmöglich unterbinden. Wenn du das mitbekommst, dann geh auf deinen Bruder, deine Schwester zu und sage, Lästerei ist Sünde, lass das, kehre um. Und das kannst du ganz klar mit biblischen Belegen festmachen, gibt es viele von. Und wenn du selbst ein Lästermaul bist, das ist eine Wortschöpfung von Luther übrigens, Lästermaul, dann bekenne das in deinem Herzen. Wenn du schlecht über deine Geschwister hinter ihrem Rücken redest, bedenke, es ist Sünde. Deine Worte sind nicht förderlich, nicht heilsam, nicht ermutigend. Deine Worte sind nicht freundlich, beherrscht und demütig. Lästerei zerstört die Gemeinschaft der Gemeinde. Und gerade wenn Gäste, Besucher, Ungläubige da sind, die das hören, Schlechtes über die Gemeinde oder über Jesus hören, es ist absolut tödlich. Denkt an den Kerl, der im Gefängnis sitzt. Er hätte was Schlechtes da gehört, hat nie wieder sich drauf gemacht, sein Heil zu suchen. Du hältst Menschen davon ab, dass sie vielleicht in die Gemeinde kommen und das Evangelium hören. Das ist nicht dein Ziel, oder? Aber denk drüber nach, was du dafür tust, um das Ziel zu erreichen. Eine zweite Sache ist das Richten oder das Verurteilen. Richten ist unnötiges, unangemessenes Verurteilen, bei dem du die Motive des Herzens des anderen meinst, zu beurteilen und verurteilen zu müssen. Ich kann nicht in das Herz des anderen sehen, vielleicht kannst du es. Jesus verbietet jedenfalls das Richten. Und er warnt davor, Stichwort Balken und Splitter. Das heißt nicht, dass wir natürlich auch klare Sünde ansprechen müssen. Dass wir unseren Bruder und unsere Schwester auf den Weg zu Christus zurückbringen müssen. Aber wir dürfen nicht die Motive des Herzens des anderen verurteilen, bevor wir nicht genug wissen. Auch bei Angelegenheiten, die unser Gewissen betreffen, dürfen wir den anderen nicht verurteilen. Ja, denkt an das Essen vom Götzenopferfleisch. Haben wir heute vielleicht nicht so als unbedingtes Problem, aber damals war das ein Problem. Die einen konnten das mit dem Gewissen nicht vereinbaren. Und andere haben sie deswegen verurteilt. Ja, ihr seid doch frei, warum seid ihr so doof, warum macht ihr das nicht? In dem Sinne quasi. Das ist Verurteilen. Und das soll nicht sein. Römer 14 und 15 Kapitel schreiben viel davon. Das ist eine Art, wie wir mit unserer Zunge falsch umgehen können. Und die letzte Art ist Kritik zügeln. Dass wir auch mit Kritik zügeln. Kann ich auch leider nicht sehr ausführlich darlegen, diesen Punkt. Aber Kritik hat viele, viele Gesichter. Dass wir nörgeln. Dass wir zänkisch sind, dass wir meckern, dass wir an dem anderen etwas aussitzen, dass wir motzen und maulen, dass wir unzufrieden sind. Ja, ihr kennt diese Ausdrücke alle. Versteht mich nicht falsch, es spricht nichts gegen gesunde, konstruktive und sich selbst einbringende Kritik. Die ist gut, die ist förderlich, mit biblischen Worten zu sagen, das ist Ermunterung, das ist Ermahnung. Aber wenn du wegen einer Sache nörgelst, einfach nur Vorwürfe machst, an der Art und Weise des anderen etwas auszusetzen hast, einfach unzufrieden bist. Frage dich, ob es erbauend oder vernichtend ist. Ist das, wo du dir wirklich Gedanken gemacht hast und auf den anderen zugehst und sagst, das läuft nicht richtig, ist das etwas, was du anhand des Wortes Gottes geprüft hast, wo du weißt, ja, so soll das wirklich sein? Oder sagst du es einfach nur, weil es dir gerade nicht passt? Ist da etwas, wo du bereit bist, auch mit anzupacken? Oder meckerst du nur über andere und bist selbst nicht bereit, mit anzupacken? Es tut mir leid, das ist etwas, ich hasse es. Man wird einfach kritisiert, man wird angehauen für etwas und derjenige ist nicht bereit, selber mit anzupacken. Sagt einfach nur, es läuft Mist. Man ist selber nicht bereit, etwas zu tun dafür. Leute, ganz beliebt sind auch die Dinge, wo etwas passiert und wo man es erst sieht, wenn es schief läuft. Beispiel Musik. Wenn sich mal jemand verspielt, dann können wir was nörgeln. Aber wenn es über Sonntag für Sonntag richtig gut ist, wenn du erbaut wirst dadurch, warum lobst du nicht einfach mal? Oder beim Putzen. Läuft es einmal nicht so schön, ist mal eine Ecke dreckig, wird genörgelt. Aber die anderen Male, einfach Danke zu sagen dafür, dass unsere Räumlichkeiten sauber sind. Danke. Redet nicht schlecht übereinander. Hilf deinem Bruder und deiner Schwester, erbaue sie, ermahne sie, wenn notwendig biblisch und konstruktiv, wie in Liebe. Das ist und bleibt das, worum es geht. Spurgeon, der hat eine ganze Prise Humor, ich finde diesen Kerl einfach cool, der große Prediger. Eine letzte Geschichte, die ist wirklich sehr lustig erzählt, finde ich, und die soll nochmal ein bisschen das Ganze zum Auflockern bringen, weil es doch sehr ernst war. Ich hoffe, wir haben etwas davon mitgenommen und Spurgeon in seiner Art und Weise, ich finde sie einfach cool, macht deutlich, was es bedeutet, zu kürzen. Von Spurgeon wird folgende kleine witzige Geschichte erzählt. Spurgeon war Prediger und Seelsorger an einer großen Baptistenkirche in London und hatte in seiner Gemeinde eine Frau, die durch ihre Geschwätzigkeit und Kritiksucht viel Unheil anrichtete. Eines Tages kam diese zu Spurgeon und verlangte von ihm eine Schere. Herr Prediger, sagte sie resolut, Ihre Krawatte ist zu lang, es ziemt sich nicht für einen Geistlichen, einen so auffälligen Schlips zu tragen. Darf ich abschneiden, was zu lang ist? Natürlich dürfen Sie das, antwortete Spurgeon und ließ es ruhig geschehen, dass ihm die unverschämte Keck ein Stück von seiner Krawatte abschnitt. Dann aber sagte er, und nun, liebe Frau so und so, da jetzt meine Halsbinde aufs richtige Maß zugeschnitten ist, darf ich nun auch bei Ihnen abschneiden, was zu lang ist? Die Vorwitzige konnte nicht anders als in diesem Moment Ja zu sagen. So geben Sie mir bitte einmal die Schere und dann strecken Sie Ihre Zunge raus, denn sie ist viel zu lang. Ich denke, ihr versteht, was dahinter steckt, ist diese vorlaute Frau. Und ich mag Spurgeon, ich mag seine Art, kann man gut nachvollziehen. Und was können wir praktisch angehen? Bete um Weisheit, bete um Mut, bete um Taktgefühl. Prüfe deine eigene Haltung, deine eigenen Motive, warum du etwas sagst und dem anderen etwas entgegenhaust oder auch nicht. Mache eine Schriftstudie über Sanftmut, Freundlichkeit, Geduld über die Zunge. Sehr belehrend. Sei selber fähig, Kritik anzunehmen. Gute, konstruktive und ehrliche Kritik. Halte deine Zunge im Zaun. Zweimal Kommunikation heute, nächstes Mal wird es weitergehen mit Kommunikation. Aber es geht um Kommunikation, dass wir nach Versöhnung streben, dass wir den Frieden in der Gemeinde bewahren und dass wir unser Zusammenleben dahin führen, dass wir miteinander reden und nicht gegeneinander. Und deswegen, ich setze zur Landung an, diese Dinge, drittens und viertens, hat Gott uns heute hoffentlich ein Stück weit mehr deutlich gemacht. Halte deinen Ärger und Zorn unter Kontrolle und zügle deine Zunge. Ich wünsche mir, dass wir ein Stück weit wieder an dem Ziel näher gekommen sind. Dass wir im Alltag wissen, wie wir biblisch miteinander umgehen sollen und besonders in Konfliktsituationen. Dass unsere Einheit des Glaubens wächst, dass wir zur Reife in Christus gelangen und letztlich Seite an Seite stehen und für das Evangelium kämpfen. Amen.